SWR Kultur Gespräch
mit Christine Hartauer und mit der Ärztin und Autorin Irina Fingerova. Irina, hallo, schön, dass du hier bist.
Hallo, ich freue mich auch total, danke.
Irina, wir sitzen hier zusammen in Dresden in einem Radiostudio. Du lebst hier in Dresden, geboren bist du aber 1993 in Odessa. Mit Mitte 20 bist du nach Deutschland gezogen, du hast eine Tochter bekommen, du hast als Ärztin gearbeitet. Und dieses Jahr ist dein dritter Roman erschienen. Das war der erste, den du teilweise auch auf Deutsch geschrieben hast. Der heißt Zugwind. Darin geht es um eine Frau, die so wie du aus der Ukraine kommt und als Ärztin in Deutschland arbeitet und bei der sich am 24. Februar 2022, also an dem Tag, als Russland die gesamte Ukraine angreift, ein Zugwind einnistet. Was ist das für ein Zugwind? Was bedeutet das für deine Hauptfigur, die heißt Mira Zeman, dass sich bei ihr so ein Zugwind einnistet? Und hast du das auch erlebt, quasi als schreibende Ärztin?
Ja, ich glaube, wir alle haben es erlebt. Also der Zugwind ist eine zentrale Metapher in meinem Roman. Am 24. Februar 2022 spürte Mira, so wie wir alle vielleicht, plötzlich, dass die Welt und vor allem die Weltordnung sehr fragil ist. Und sie spürte totale Kontrollverlust. Und genau für diesen Kontrollverlust ist Zugwind zuständig. Und sie war total überfordert mit all dieser Trauer und Wut und Angst. Aber sie müsste funktionell und effizient sein. Sie arbeitete als Ärztin. Sie hatte ganz viele Angehörigen, die dann bei ihr wohnten. Sie müsste ganz viele Anträge im Sozialamt stellen und in Ausländerbehörde. Und sie hatte keinen Raum und keine Zeit, um das alles zu bearbeiten, um das wirklich zu erleben. Und sie hat es alles verdrängt. Und dann irgendwann kommt dieser Zugwind, weil wir unsere Emotionen nicht einfach so ausschalten können. Die kommen zurück.
War das bei dir auch so? Also ist es etwas, was du teilst mit deiner Hauptfigur?
Ja, für mich war es auch so. Ich glaube, ich hatte ganz viel Energie damals, weil ich meine eigene Hilflosigkeit nicht aushalten könnte, so wie meine Protagonistin. Und ich habe sofort angefangen, mich mit humanitärer Hilfe zu engagieren. Wir hatten mit einer Journalistin aus Kiew, Tatjana Ivanchenko, einen Verein gegründet, noch im Jahr 2021. Eigentlich, weil wir nur ein Lesecafé machen wollen und vielleicht Kulturprojekte. Und wir waren die einzige ukrainische Organisation, ich glaube in Dresden sicherlich, ich weiß nicht, vielleicht auch in Sachsen, die schon wirklich offiziell war und einen Verein hatte. Und deswegen lief es alles über uns. Und das war wirklich riesig. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Ärzteblatt Sachsen, mit Ärztekammer. Und ich habe da einmal einen Text geschrieben für das Magazin. Und dieses Magazin Ärzteblatt, das kriegen alle Ärzte in Sachsen, alle Chefärzte, alle Assistenzärzte. Und ich habe da geschrieben, dass wir Hilfe brauchen und medizinische Ausrüstung, Verbandmaterialien. Und wir haben so viel bekommen, dann bräuchten wir ein Lager, dann müssten wir uns mit Logistik beschäftigen. Gleichzeitig haben ganz viele Menschen sich für die Hilfe für die Flüchtlinge engagiert. Es gab viele Menschen, die einfach am Bahnhof von Anfang an waren und sie haben selber es organisiert, dass die Menschen irgendwelche Wohnungen finden können, weil es gedauert hat, bis dahin die Stadt das alles übernommen hat. Und das war wirklich krass. Und so habe ich, glaube ich, bis September 2022 ganz viel Zeit und Kraft investiert und dann habe ich angefangen, in einer Arztpraxis zu arbeiten als Hausärztin und da war es auch ausreichend. Im Sinn, ich hatte so viele ukrainische Patientinnen und Patienten, ich konnte wirklich gut damit zurechtkommen, dass ich hier bin und ich mache, was ich kann und dann habe ich nicht aufgehört, aber minimisiert.
Genau, und das ist, du hast es eben gesagt, du warst als Hausärztin tätig und hattest ukrainische Patienten. Es hat sich schnell rumgesprochen, glaube ich, in Dresden, dass es da eine Hausärztin gibt, die eben fließend Ukrainisch und auch Russisch spricht und eben diesen Geflüchteten dann natürlich sehr gut helfen kann. Du hast damals auch im Magazin der Süddeutschen Zeitung darüber geschrieben. Und da, finde ich, hattest du so ein starkes Bild. Du hast geschrieben, mit Kopfschmerzen, Katzen und Kindern kamen die ukrainischen Geflüchteten zu dir in die Praxis. Die hatten zwar alle unterschiedliche Symptome, aber eine Sache hatten sie gemeinsam. Was hatten sie gemeinsam? Was haben die Menschen vielleicht auch alle irgendwie mitgebracht?
Heimweh, Sehnsucht nach Vergangenheit, die nie mehr möglich ist, Verzweiflung und totale Erschöpfung und Kraftlosigkeit. Und sie haben sich häufig für diese komplizierten Gefühle geschämt, weil sie dachten, okay, ich bin jetzt hier in Sicherheit in Deutschland, warum geht es mir so schlecht? Ich muss eigentlich arbeiten gehen, ich muss meinen Angehörigen in der Ukraine helfen, aber ich kann es nicht, warum? Vielleicht habe ich Krebs, Schilddrüse, Unterfunktion. Also die waren ganz hypochondrisch, weil wenn man die ganze Kontrolle verliert, dann braucht man mindestens was. Und dann wollten sie mindestens wissen, okay, ich bin jetzt gesund. Und viele junge Frauen mit Kindern hatten Angst, dass sie dann plötzlich sterben würden. Und die Kinder bleiben allein in einer fremden Wohnung, in einem fremden Land. Deswegen gab es wirklich sehr viele Herzrasen, Verdacht auf irgendwelche Herzrhythmusstörungen und solche Sachen, die eigentlich, die hatten alle Sinusrhythmus, das war alles psychosomatisch oder die hatten Angststörung, ja, also das war wirklich ganz schlimm.
Also könnte man sagen, sie teilen alle die Diagnose Krieg oder Krieg und Flucht?
Ja, also natürlich nicht alle. Es gab tatsächlich diejenigen, die einfach jahrelang keine Ärzte besucht haben, weil sie kein Geld haben. In der Ukraine gibt es keine gesetzliche Versicherung, das ist keine Pflicht. Und es gab diejenigen, die einfach zu mir kommen, ich habe Blutdruck gemessen und das war so plötzlich 200 zu 130 und Blutzucker war, weiß ich nicht, 16. Und dann denkt man, aha, okay, Erstdiagnose Diabetes und arterielle Hypertonie, cool. Sie brauchen eigentlich ein paar Medikamente und sie, oh ja, okay. Also es gab tatsächlich diejenigen, die wirklich seit Jahren nichts gemacht haben und ganz viele Frauen mit irgendwelchen Brustkrebs, die sie ignoriert haben. Oh ja, ich habe was bemerkt, aber ich dachte, es ist nichts. Also ich kann nicht sagen, dass es nur reine psychosomatische Sachen gab. Aber viel.
Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, wenn du quasi geflohen bist und da diese psychische Belastung hast und dann zum Arzt gehst, vielleicht weil du ein Gespräch suchst mit einer Ärztin, die deine Sprache spricht und dann plötzlich so eine heftige Diagnose bekommst. Das ist ja quasi dann nochmal so eine Schreckensnachricht obendrauf.
Ja, aber andererseits, damit haben sie Glück, weil in Deutschland sehr gutes medizinisches System ist und sie haben auch eine Chance, behandelt zu werden. Und ich kenne ganz viele Patienten mit onkologischen Diagnosen, die wirklich sehr gute, rechtzeitige Behandlung hier bekommen haben. Und in der Ukraine muss man häufig selber bezahlen und dafür eine Wohnung verkaufen. Und es wäre noch dramatischer.
Was wollten die Menschen, die vielleicht jetzt nicht diese schlimmen Diagnosen hatten, was haben die vielleicht noch bei dir gesucht? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie erstmal da sind und sitzen, dann vielleicht erstmal ganz, ganz viel losgeht bei ihnen. Wie hast du das erlebt?
Ja, sie wollen reden, sie wollen sich kurz zu Hause fühlen. Sie kommen, weil bei mir keine Sprachbarriere gibt. Sie kommen, weil, ich würde schon sagen, also meine Chefin hat einmal gesagt, dass ich so eine Art Institution bin. Sie kamen häufig mit sozialen Fragen. Und im Flur, wo die Schlange gibt, sie haben auch sich unterhalten. Und ich glaube, das war auch einfach nett, so ein Smalltalk mit jemandem zu haben.
Genau, und noch auf andere zu treffen und sich da schon mal auszutauschen. Hat wahrscheinlich auch schon geholfen, bevor es dann zur Ärztin ging.
Ja, und die andere haben auch irgendwelche schlimme Probleme.
Denen geht es schlimmer als mir.
Ja, dem geht es schlimmer als mir. Das ist auch eine gute Nachricht. Also das hat auch geholfen.
Wie würdest du das beschreiben, wie diese Menschen vielleicht den Krieg und was sie im Krieg erlebt haben, quasi somatisch oder psychosomatisch hier mit im sicheren Ausland quasi mit sich tragen? Also ich habe gestern auf Instagram ein Video gesehen von einem Mädchen, das sich erschrickt, weil irgendwie ein Luftballon geplatzt ist. So ein geflüchtetes Mädchen aus der Ukraine, das hier irgendwo in Europa, ich weiß gar nicht in welchem Land, quasi ohne Bombenterror in Sicherheit lebt und das sich total erschrickt, weil irgendwie ein Luftballon zerplatzt. Also wie sehr begleitet der Krieg diese Menschen auch hier in dieser sicheren Umgebung?
Ja, sie nehmen alles mit. Wir nehmen alle alles, was wir haben, mit unabhängig davon, wo wir leben. Also Background, die vorherige Erfahrung. Sie haben auch kein Vertrauen zu Institutionen, weil in sowjetischen Union und danach in der Ukraine immer alles ziemlich instabil war und man hat so ein Denkmuster gar nicht, dass man Vertrauen zu, weiß ich nicht, Jobcenter oder Ausländerbehörde haben kann. Und deswegen haben sie ständig innere Unruhe, wenn sie diese unendlichen Briefe von Jobcenter oder vom Sozialamt kriegen, weil einerseits sie sind total hilflos, sie verstehen die Sprache nicht. Erstmal, jetzt geht es natürlich besser. Und andererseits, sie denken immer, ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Sie haben einfach kein Vertrauen und sie denken, ich muss das anders machen. Sie sind häufig unfähig, offen mit verschiedenen Institutionen zu kommunizieren, weil sie einfach denken, ja, es bringt nichts zum Beispiel. Und sie fragen gar nicht nach.
Du hast viel für das Magazin der Süddeutschen Zeitung geschrieben, du hattest eine Kolumne und hast eben über deinen Alltag auch als Ärztin berichtet und dann natürlich auch viel eben über die Lage der Ukrainer hier in Deutschland, die als Geflüchtete hergekommen sind. Und du hast einmal geschrieben, die Leute haben mehr Angst vor dem Jobcenter als vor Leukämie. Ist das wirklich so? Weil das kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Woran liegt das?
Also es gab tatsächlich so eine Episode, dass die Familie von meiner Patientin, die sind zu mir gekommen und sagen wir, er hatte tatsächlich eine Leukämie als Erstdiagnose und ich habe dieses Gespräch geführt. Wir haben alle möglichen Optionen besprochen und was er jetzt macht und ich habe so einen akuten Überweisungsschein für Onkologie ausgestellt. Ich habe auch mit Onkologe telefoniert, damit das schneller klappt und die waren so erschrocken und ich dachte, ja, es ist wahrscheinlich so stressig und noch so eine schreckliche Nachricht. Und dann habe ich gefragt, was ist jetzt für Sie so anstrengend? Könnten Sie vielleicht das sagen, was genau ist so anstrengend? Und sie meinten, ja, wir verpassen unseren Termin im Jobcenter. Und dann habe ich verstanden, dass man wirklich irgendwie, ja, alle diese Sorge und alle diese Kontrollverlust und Angst, die man hat es so verlagert. Und ich glaube, die sind alle so ein bisschen reingerutscht in Denkmuster, die sie haben als Kinder. Es gibt zum Beispiel Schulleiterin oder es gibt irgendwelche Erwachsene und wir sind klein und wir werden bestrafen. Deswegen müssen wir alles gut machen und Das macht so viel Angst und die setzen sich unter dem Druck. Aber es ist auch nicht nur so, weil es ganz viele Menschen gibt, die natürlich auch zurechtkommen und sich integrieren können. Und also jetzt reden wir über 2026, ganz viele haben schon den Job gefunden und manche nutzen das System aus. Das funktioniert auch manchmal so. Mhm. Ja.
Aber es ist auf gar keinen Fall die Mehrheit. Es ging ja eine Aussage durch die Medien 2022, da war Friedrich Merz, CDU-Chef, und hat behauptet, die Ukraine, also die Geflüchteten, die würden quasi zwischen der Ukraine und Deutschland hin und her pendeln, um hier die Sozialleistungen zu kassieren, quasi Sozialtouristen. Das ist eine Aussage, für die gibt es keine belastbaren Belege, dass es passieren würde, vor allem dem Ausmaß, wie er das behauptet hat. Was macht das mit dir, wenn du solche Aussagen vom heutigen Bundeskanzler hörst?
Ich kann natürlich nachvollziehen, warum so viele Menschen Frust haben und warum so viele Menschen das nicht nachvollziehen können, warum die ukrainischen Flüchtlinge nach die Ukraine fahren und warum sie schicke Autos haben und warum sie gut aussehen. Aber ich glaube, hier fehlt ein Dialog und deswegen sind solche Interviews wie heute mit dir so wichtig. Und deswegen hoffe ich, ist mein Buch auch wichtig, weil es zeigt, dass Flucht keine Urlaubsreise ist. Und diese Menschen, die sind nicht wegen der Armut geflohen, sondern wegen des Kriegs. Und viele hatten Häuser und 3 Autos und super guten Jobs irgendwo in Mariupol. Aber sie müssen fliehen wegen des Kriegs. Und das ist auch ein kognitiver Fehler zu denken, dass diejenigen, die geflohen sind, sind arm und haben nichts. Eigentlich die erste Welle der Flüchtlinge sind diejenigen, die es schaffen könnte, weil sie Autos haben und vielleicht auch Geld. Ansonsten sind sie vielleicht von Mariupol oder von Kramatorsk nach Odessa oder Kiew geflohen, wo auch nicht so sicher ist. Also Odessa zum Beispiel ist fast täglich bombardiert. Und die andere Tatsache, dass die Menschen, die hier leben, ständig nach die Ukraine reisen, okay, aber wenn man da eine alte Oma hat oder wenn eine Frau mit 2 Kindern nach Deutschland geflohen ist, aber der Vater vom Kind da ist, was soll man machen? Also wie könnte man es anders organisieren?
Ja, du hast es auch mal einen sozialen Tod genannt, eine solche Flucht.
Ja, ich glaube, dass die Flucht und auch die Migration ist eine sehr herausfordernde Erfahrung. Und Migration ist schwierig und Flucht ist unfreiwillige Migration und es ist noch schlimmer. Und man verliert alle Connections und Selbstwert ist plötzlich instabil. Und als Erwachsener muss man von vorne anfangen. Und manche haben keine Kraft dafür. Und manche kommen mit kleinen Kindern und die Kinder haben ständig Erkältungen. Und man weiß gar nicht, wie lang es überhaupt wäre und ob sehe ich noch meinen Ehemann oder nicht. Und ja, es gibt diejenigen, die eventuell das System ausnutzen. Aber ich persönlich habe nicht so viel solche Patienten erlebt. Aber natürlich würde ich jetzt nicht sagen, nein, er hat es ausgedacht. Menschen sind Menschen. Und natürlich gibt es diejenigen, die es so machen. Aber ich würde niemals sagen, dass es die Mehrheit ist. Und ich glaube, die Wahrheit ist, unabhängig davon, ob es für Deutsche unangenehm ist oder nicht, aber ich glaube, die Wahrheit ist so, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen schon Teil der deutschen Gesellschaft sind und auch werden. Es gibt ganz viele Kinder, die bleiben würden, ganz viele Jugendliche oder einfach junge Erwachsene, die schon hier studieren und auch arbeiten. Und ich glaube, natürlich, man muss sich integrieren und die machen das auch. Nicht alle, aber diejenigen, die es können, die machen es schon. Und ich glaube, die ändern schon ganz viel, weil es gibt sehr viele Geschäfte und irgendwelche neue Startups von Ukrainer und Ukrainerinnen, die hier sind, besonders in Berlin. Es gibt zum Beispiel Amal Berlin, so eine deutsch-arabisch-ukrainische Zeitung in Berlin. Mhm. Ziemlich interessant. Mhm. Und da kann man lesen über alle Neuigkeiten und Nachrichten. Und ich sehe ganz häufig, wie viel die Ukrainer schon machen.
Irina, lass uns über dich sprechen. Du bist 1993 in Odessa geboren und du bist mit 25 Jahren nach Deutschland gekommen, also lange vor dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, um hier als Ärztin zu arbeiten. Du hast Medizin in Odessa studiert und als du in der Ukraine warst, welche Idee hattest du davon, als Ärztin in Deutschland zu arbeiten? Was hat dich so an dieser Idee gereizt?
Ich wollte auf jeden Fall woanders als Ärztin arbeiten. Ich fand es interessant, eine Erfahrung in einem Ausland zu sammeln. Ich dachte an USA, Israel oder Deutschland. Und ich war eigentlich einmal in USA, als ich 14 war, in New Jersey, weil ich eine Schauspielerschule oder sowas bei jüdischer Gemeinde in Odessa besucht habe und die haben so einen Umtausch organisiert und da habe ich mit 14 in einem Theater in New Jersey gespielt.
Cool.
2 oder 3 Wochen und das fand ich super spannend. Aber das war echt eine interessante Geschichte, weil da gab es noch irgendwelche Familie aus New York und die Leiterin von diesem jüdischen Zentrum in Odessa, die wollte mich heiraten lassen.
Damit ich in diese Familie oder wie?
Ja, ja, ja.
Ah, okay.
Und sie hat
sogar, wollte dich verkuppeln.
Ja, sie wollte mich verkuppeln und sie hat sogar 2 Dates organisiert. Die waren in Odessa mit einem Sohn, er war vielleicht 16 und ich sollte eine Stadtführung organisieren. Genau, aber ich habe Nein gesagt.
Es hat nicht gefunkt.
Nee. Aber das war natürlich lustig. Und diese Leiterin, sie war so sauer. Ich wollte dir eine Zukunft organisieren und so. Genau. Und dann dachte ich, okay, vielleicht doch was anderes.
Doch nicht USA. Doch nicht Schauspiel.
Nee, aber ich sagte, ich will Medizin studieren. Und diese Familie, sie wollte sogar die Kosten übernehmen.
Nein. Also, die haben es ernst gemeint.
Ja, ja, aber ich nicht. Genau. Und dann dachte ich, Israel. Und ich war tatsächlich in Haifa mit meinem Mann 4 oder 5 Monate. Wir haben da ein Praktikum gemacht im Rambam.
In einem Krankenhaus.
In einem Krankenhaus, ja, Rambam Krankenhaus in Haifa. Das war sehr interessant. Und ich habe Hebräisch gelernt und parallel Deutsch. Und ich konnte nicht entscheiden, aber eine Freundin von mir lebte in Dresden und sie hat so aktiv für Deutschland Werbung gemacht. Ja, ich war auch häufig bei ihr in Dresden und dann dachte ich, ja, ich probiere es. Aber ich glaube, ich konnte es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, nach einem fremden Land zu ziehen. Das war nur so theoretisch. Und das ist genau das Problem. Solche Erfahrungen kann man sich gar nicht theoretisch vorstellen. Das muss man nur erleben.
Wie hast du das dann erlebt, als du nach Deutschland gekommen bist?
Ich habe für mich und meine Eltern einen Antrag auf jüdische Zuwanderung gestellt, aber vor Jahren, ich glaube im Jahr 2014, nach dem Beginn des Krieges, habe ich meine Eltern.
Also quasi in der Ostukraine und der Annexion der Krim und dann die Separatisten im Osten der Ukraine, in Luhansk und Donetsk, nachdem meinst du?
Ja, eigentlich, ja, seitdem haben wir den Krieg in der Ukraine, nicht seit 2022. Und in Odessa gab es ein paar Explosionen, also die Stadt wurde nicht bombardiert, aber Separatisten mit Molotow-Cocktails haben was in der Stadt unternommen. Und ich glaube, ich hatte damals Angst und ich habe mit meinen Eltern und mit meiner Oma darüber geredet, dass sie auf jeden Fall Reisepässe brauchen. Und wir haben dann Reisepässe gemacht und ich habe meine Unterlagen abgegeben. Und dann habe ich es auch mit Unterlagen von meinen Eltern probiert und es hat super lang gedauert. Also ich habe es relativ schnell bekommen, in 3 Jahren, und sie noch in 5 oder 6 Jahren, also kurz vor Beginn des Großen Krieges. Genau, und ich hatte meine Unterlagen, aber mein Mann gar nicht, weil er kein Jude ist, aber er hatte schon eine Approbation. Und so sind wir nach Deutschland hingezogen, weil er schon eine Arbeitsstelle hatte. Und dann war es natürlich ganz herausfordernd, aber trotzdem sehr schön. Es gab viele hilfsreiche Menschen und unsere Nachbarn waren sehr nett. Und eigentlich alle Menschen in Kamenz, die ich so getroffen habe, sie haben immer mit dem Kinderwagen geholfen. Aber das war herausfordernd, weil ich fast einzige Ausländerin da war, in einer kleinen sächsischen Stadt. Und man merkt das trotzdem, obwohl alle freundlich und nett sind.
Was merkt man trotzdem?
Ja, man merkt, dass man anders ist. Und alle waren sehr, sehr neugierig. Aber eigentlich, das war auch manchmal eine schöne Erfahrung, weil als wir nach Kamenz hingezogen sind, hat die Sächsische Zeitung über uns einen Artikel geschrieben, so 2 jüdische Ärzte ziehen nach Kamenz. Also ich glaube, ich war ganz einsam in der Elternzeit in Kamenz, weil es einfach nicht so viele Menschen mit ähnlichem Hintergrund und Erfahrung gab. Und es gab ganz viele Menschen, zum Beispiel, die da Lesungen organisiert haben. Ich hatte 3-mal Lesungen in Kamenz gehabt. Gleichzeitig gab es viele AfD-Demos. Und ich finde es schon ein bisschen skurril, weil zum Beispiel, ich habe im Krankenhaus gearbeitet und alle Krankenschwestern waren super nett und wir haben gute Beziehungen gehabt. Und dann sah ich plötzlich dieselbe Krankenschwester bei AfD-Demo und sie checken gar nicht, dass es auch gegen uns wäre, ja, so theoretisch. Und sie sagen, hallo und wie geht's? Und sie haben diese AfD-Fahne und sie kapieren es nicht.
Du warst dann so plötzlich mittendrin irgendwie in Deutschland, in Sachsen. Aber was du auch schon immer gemacht hast, das klang jetzt auch immer wieder durch, du hast irgendwie Stoff gesammelt, du hast geschrieben. Was würdest du sagen, wie gut passen denn Medizin und ja, Literatur eigentlich zusammen? Also schreibende Ärztin, das machen nicht viele. Was würdest du sagen, was passt da so gut zusammen? Warum ist das für dich vielleicht die perfekte Kombi?
Ich glaube, ich darf manchmal solche Situationen sehen, die meinen Horizont erweitern. Ich darf die Menschen bis zum Tod begleiten und manchmal darf ich auch sehen, was zwischen dem Tod und Leben ist. Ich glaube, mein Beruf macht mich einfach menschlich und es ist sehr wichtig, menschlich zu sein, wenn du gut schreiben möchtest. Ich glaube, die Voraussetzung für ein guter Text ist einfach ehrlich und menschlich die Realität zu beschreiben und auch über die Sachen schreiben, die für dich wichtig sind. Und irgendwie, ich bin nicht so nur auf mich oder meine Erfahrung fixiert, weil ich so viele Schicksale sehe. Es hilft mir, raus aus meinem Gehirn zu
fliehen. Und du scheinst ja so ein Faible für Absurdität zu haben, habe ich gemerkt. Also in deinem Buch gibt es auch so surrealistische Momente. Zum Beispiel kann die Hauptfigur sich Kraft auf Kredit kaufen. Was glaubst du, was interessiert dich, was reizt dich daran, an der Absurdität?
Absurdität war immer meine große Liebe. Ich mag zum Beispiel Kafka sehr und Daniel Harms und Andersen zum Beispiel auch, obwohl er Märchen schreibt, aber ich finde, die sind sehr elegant und sehr poetisch und ich mag auch magisches Realismus. Ich mag zum Beispiel Marquez und Borges und ich glaube, unser Leben an sich ist so absurd und so voll Magie und pure Poesie, dass man auf jeden Fall so schreiben muss, damit es auch stimmt.
Du zitierst in deinem Buch auch verschiedene Dichter und Dichterinnen, unter anderem den ukrainischen Dichter Michailo Semenko und den Satz, nicht der Tod bringt mich um, sondern das Leben. Auch so ein Satz, wo man viel drüber nachdenken kann. Wer war Semenko und warum hast du dich für dieses Zitat entschieden?
Ja, ich wollte zeigen, wie viel Vitalität steckt in diese Wörter und ich wollte auch auf jeden Fall seine Figur erwähnen. Er gehört zu ukrainischer Futurismus, aber auch zu ukrainischer, man nennt es erschossene Renaissance. Es geht um Dichter und Schriftsteller, so 20er, 30er Jahre in der Ukraine und die waren fast alle vernichtet.
Also genau, die Stalinisten haben diese Avantgarde, diese erschossene Renaissance, diese Schriftsteller und Schriftstellerinnen ermordet und festgehalten oder eben auch viele wirklich tatsächlich umgebracht.
Die haben auch gesagt, es gibt so eine Förderung für die ukrainische Künstler und Künstlerinnen. Sie dürfen in so einem Haus leben und da kreieren. Und in diesem Haus gab es, also man könnte hören, alles, was man da sagt.
Sie wurden abgehört, war verwanzt, oder?
Genau. Und die haben einfach alle ukrainische Künstler, die ukrainische Literatur popularisieren oder die auf Ukraine schreiben, gleichzeitig vernichtet. Und es hieß auf Ukrainisch Budynok Slova.
Haus der Wörter.
Mhm.
Und es war wie ein Treffpunkt oder für die Avantgarde.
Das war wie eine Art Residence. Die haben da gewohnt. Mhm. Es gab da viele, viele Wohnungen für die Künstler. Sie haben gesagt, ja, wir wollen ukrainische Kunst und Literatur fördern.
Das haben die Stalinisten gesagt und es war dann quasi eine Falle, um sie dann quasi abzuhören.
Um alle zu sammeln, damit es schnell und bequem klappt.
Ja, man muss noch dazu sagen, dass eben die ukrainische Sprache damals im Stalinismus in den 20er, 30er Jahren, also die war verboten zu sprechen, aber es gab eben so eine Bewegung innerhalb der Kulturszene zum Beispiel, dass man gesagt hat, nee, wir bekennen uns zu unserer ukrainischen Identität, wir sprechen ukrainisch. Das waren eben zum Beispiel diese Autoren, Autorinnen, die Künstler und Künstlerinnen und dagegen sind die Stalinisten mit harter Hand dagegen vorgegangen. Dann wolltest du gerade auch schon den Bogen in die Gegenwart spannen. Also welche Bedeutung hat dieses Zitat von Michailo Semenko, nicht der Tod bringt mich um, sondern das Leben? Wie liest du das jetzt quasi angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine?
Es ist gerade ganz schrecklich, dass diese erschossene Renaissance wieder passiert ist. Und wir haben jetzt, wir als ukrainische Gesellschaft, wir haben jetzt leider wieder so ein Regal mit der Bücher von ukrainischer Schriftsteller und Schriftstellern, die vernichtet wurden. Zum Beispiel Viktoria Amelina, eine Journalistin, Dichterin, eine Mutter, die in Kramatorsk ein Interview durchgeführt hat und sie war in diese Pizzeria, wo eingeschlagen ist und sie wurde getötet. Oder Volodymyr Vakulenko, das war ein Kinderautor, er lebte in Izium, das war besetzt und er hat immer auf Ukrainisch geredet und er könnte auch die Stadt nicht verlassen, weil sein Sohn Autismus hat und für ihn es ganz schwierig war, die Umgebung zu wechseln. Und er hat in seinem Garten sein Tagebuch begraben, wo er alles beschrieben hat. Und in ein paar Tagen wurde er gefunden und gefoltert, also nicht der Tagebuch, sondern Volodymyr, und gefoltert und danach getötet. Und was auch schmerzhaft und auch sehr interessant ist, als die Stadt befreit wurde, Viktoria Amelina ist dann zu ihm gekommen und sie hat in diesem Garten ihr Tagebuch gefunden und danach hat sie ein Vorwort geschrieben.
Zu der Geschichte mit dem Tagebuch möchte ich kurz was ergänzen, weil mich das auch berührt hat und ich das so furchtbar finde, weil, genau, du hast gerade gesagt, Viktoria Amelina hat das gefunden und sie hat es dem Literaturmuseum Kharkiv übergeben. Also dort ist dieses Tagebuch ausgestellt in der Vitrine, man kann sich das quasi angucken, diese Aufzeichnungen sehen und sie ist dann eben selber ermordet worden von einer russischen Rakete. Also quasi eine Frau, die sich eingesetzt hat, diese Wahrheit, dieses Tagebuch ans Licht zu bringen, wird selber von der russischen Armee ermordet. Das ist einfach, ich fand das einfach schrecklich zu hören, quasi wie gefährlich die Situation ist, aber wie sehr sich die Menschen eben trotzdem dafür einsetzen, dass diese Geschichten, diese Identität, dass das alles aufgeschrieben wird, dass es gerettet wird, dass es ausgegraben wird und dass es eben nicht vergessen wird.
Ja, und zum Beispiel neulich bei Biennale gab es auch wunderschöne Aktionen. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Biennale in Venedig, die Kunstbiennale. Ja, da gab es Proteste gegen den russischen Pavillon.
Ja, und es gab auch ganz viele Plakaten überall in der Stadt. Zum Beispiel eine Lesung von Viktoria Amelina oder von Volodymyr Vakulenko. Und dann cancelled, cancelled, cancelled. Und es gab hunderte Plakats mit Veranstaltungen, die nicht stattfinden können. weil die Künstler ermordet wurde. Mhm. Und das fand ich auch sehr, sehr stark.
Jetzt ist es ja so, dass man sehr viel in den Medien von den resilienten Ukrainern und Ukrainern liest. Dass sie eben den kältesten und härtesten Winter seit Beginn des Krieges, dass sie dem getrotzt haben, dass sie in Kiew ohne Wasser und Strom irgendwie bei minus 15 Grad trotzdem ja irgendwie geguckt haben, wie sie sich zum Beispiel mit Ziegelsteinen, die sie auf dem Gasherd erwärmt haben, irgendwie sich im Bett dann warm halten. Was hörst du denn von deinen Freunden und Bekannten? Also sind sie, wie finden sie das, dass man sie hier so im Ausland als diese tollen, resilienten Helden, Heldinnen feiert?
Ja, die sind resilient, die zeigen es. Und ich habe zum Beispiel im Februar einen Text für Süddeutsche Zeitung Magazin über die Blackouts in Odessa und Kiew geschrieben und wie erstaunlich es ist, wie junge Mütter mit Kindern es schaffen. Sie versuchen das so zu machen, dass die Kinder es auch gar nicht mitkriegen, dass etwas nicht stimmt, und wie die Nachbarn ständig helfen und wie zum Beispiel Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in Odessa ein Feuer machen und da Glühwein trinken. Und das ist alles erstaunlich, aber viele sagen auch dazu, wir sind schon müde, Superhelden zu sein. Das war nicht unsere Wahl und wir können es nicht mehr aushalten. Es ist schon seit fast 5 Jahren, es ist nicht mehr auszuhalten. Und es ist natürlich faszinierend, wie die Menschen zurechtkommen, wie Ukrzeliznitsa, das ist wie ukrainische Deutsche Bahn. Aber stellt ihr vor, Deutsche Bahn, die niemals spät kommt, trotz des Krieges, wie alle Frisursalone arbeiten, auch wenn vor 2 Tagen eingeschlagen wurde. Das ist erstaunlich, aber die sind müde. Das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit von meinen Freundinnen und Freunden gehört.
Wenn du mit ihnen Kontakt hältst und sprichst, ich habe gemerkt mit meinen ukrainischen Bekannten, dass es sie total nervt, wenn man fragt, wie geht es dir? Sondern die wollen irgendwie was Konkretes gefragt werden. Keine Ahnung, was war heute auf der Arbeit los? Ja. Was hast du am Nachmittag gemacht? Wie war es beim Sport? Die wollen quasi Fragen zu ihrem Leben, zu ihrem Alltag und nicht diese Frage, wie geht es dir?
Ja, total. Sie wollen gar nicht über den Krieg reden. Oder wenn ich in Odessa Nachrichten lese, dass in der letzten Zeit ist eingeschlagen in der Nähe vom Haus von meiner Freundin. Sie wollen gar nicht das besprechen. Ja, eher irgendwelchen, naja, ich bin auch eine Ärztin, Ausschlag am Po des Kindes oder dass man Sport macht oder dass man keine Arbeit hat oder dass die Preise jetzt hoch sind. Also ganz normale, typische Sachen. Die sind schon daran gewöhnt und sie merken es nicht und sie wollen es auch nicht merken. Und mit meinem Bruder zum Beispiel bespreche ich es auch nicht.
Der lebt in Odessa.
Er lebt
kann
in Odessa,
das Land ja nicht verlassen als Mann, ja.
Ja, und er spielt tatsächlich Schach und trainiert Kinder und er will nur erzählen, wie dumm die Kinder sind und so schimpfen.
Du warst ja auch in Odessa mehrfach, glaube ich, mittlerweile seit Beginn des Angriffskrieges. Wie war das für dich, in diese Stadt zu reisen? Also hast du dich dann, wie hast du dich da gefühlt? Weil du ja einerseits, es ist deine Heimatstadt und plötzlich hat die Stadt sich so verändert. Also war dir die Stadt dann auch irgendwie fremd, als du dann dahin gereist bist während des Krieges?
Nein, nee, gar nicht. Das war immer schön und in Odessa fühlt man sich so lebendig und so fröhlich und ich habe wirklich gute Zeit in Odessa erlebt. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, man weiß niemals, es ist laut, aber ich konnte es auch verdrängen. Ich konnte es auch gut ignorieren und ich hatte auch Zeit mit meiner Oma verbracht. Im Mai letzten Jahres habe ich für sie eine Party organisiert, sie war 95 und wir haben wirklich eine große Geburtstagsparty mit meinem Bruder für sie organisiert und sie war so froh und wir haben diese Napoleon-Torte bestellt, nicht gebacken.
Was ist das für eine Torte? Kannst du die beschreiben?
Das weiß ich nicht.
Ganz viel Creme, glaube ich.
Ganz viel Creme, sehr süß. Sieht wie Mütze von Napoleon. Aber sie mag es total und ich habe mich so gefreut. Es war im Mai und im September ist sie gestorben, leider. Und da dachte ich, oh wow, das ist so gut, dass ich es geschafft habe. Aber mit 95 darf man auch sterben. Und das war auch friedlich. Meine Eltern haben selber danach gesagt, ja, vielleicht ist das auch gut so, dass sie im September gestorben ist, weil so ein Winter würde sie auch nicht überleben oder es wäre für sie stressig, sie hätte Angst und es macht was mit dir, wenn du selber denkst, ja, es ist auch besser so. Solche Sachen zum Beispiel würde ich auch nicht vergessen, was Russland macht, ja, weil im Winter war es reiner Terrorismus. Sie haben kritische Infrastruktur mit der Absicht vernichtet.
Jetzt gibt es die Sorge, dass sie im Sommer die Wasserwerke angreifen, habe ich gelesen. Dass es quasi im Sommer dann weiterhin die kritische Infrastruktur treffen könnte. Du hattest vorhin kurz erwähnt, dass es auch so Strukturen gibt, wie die Leute sich selber helfen. Also in Kiew, da gibt es zum Beispiel diese Orte der Unbeugsamkeit, wo man was zu essen bekommt oder Strom hat oder Internet hat. Du hast erzählt von der ukrainischen Bahn, die so trotzdem pünktlich ist. Ich glaube, in Odessa hattest du auch in einem Artikel geschrieben, haben sie auch mal Essen verteilt während einer Woche, als es mehrere Tage lang im Winter keinen Strom gab. Und dann haben sie irgendwie gekocht und in der Bahn konnte man sich dann Essen abholen, also Familien und ältere Leute. Es ist ja unglaublich, was da für Strukturen entstanden sind. Was glaubst du, wie wird das die Gesellschaft vielleicht auch langfristig verändern?
Ukraine war immer ein sehr modernes Land, aber es ist unglaublich, wie modern die Ukraine gerade ist. Und ja, klar, es gibt ganz viele Unterstützung, einfach weil Menschen menschlich sind und man kann in jedem Supermarkt ein Handy aufladen, Wasser bekommen. Also sowas funktioniert super. Aber außerdem, wir haben eine interaktive Mappe mit allen Schutzkeller und dass man wirklich live sieht, was fliegt, ja, ob es jetzt eine Drohne ist oder ob es eine Ballistik ist und ob man jetzt unbedingt ins Keller muss oder doch nicht. Und ich glaube, das hat die ganze Welt gesehen mit dem Krieg in Iran, dass eigentlich ukrainische Luftabwehrsystem, und zwar etwas, was man gegen Drohne benutzen kann, schon sehr innovativ und modern ist und dass man es braucht, weil sie haben dann zum Beispiel in Dubai diese iranische Shaheden mit super teure Luftschutzsystem beschossen, obwohl eigentlich zum Beispiel Ukraine jetzt viel bessere Alternative hat. Genau, und ich glaube, alles, was IT und Ingenieursachen angeht und auch zum Beispiel plastische oder rekonstruktive Medizin, da gibt es vieles, was man auch für die Welt zeigen kann.
Das heißt, es sind quasi so zwei Seiten einer Medaille. Also einerseits sind sie immer noch Superhelden, Heldinnen, weil sie so resilient sind, weil sie so widerstandsfähig sind, weil sie so unbeugsam sind. Aber andererseits, die andere Seite der Medaille ist eben, wie lange hält man das quasi noch durch? Also wie lange kann man noch diese Kraft aufrechterhalten?
Ja, es ist schon schwierig und die bleiben bis jetzt noch in diesem Überlebensmodus und irgendwann kommt die Rechnung. Irgendwelche chronische Erkrankungen und Erschöpfung und depressive Episoden und ganz viele Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung, die nach dem Krieg zurückkehren. Also es ist leider jetzt für die Generationen ein Traumata. Und es gibt viele Institutionen mit psychologischer Hilfe. Also man versucht schon, etwas zu organisieren, aber das ist natürlich nicht ausreichend, weil es so viele gibt. Ja, einerseits ja, cool, Superhelden, aber alle Superhelden brauchen mal Ruhe.
Wie ist es für dich als quasi Superheldin, die hier ist? Weil du bist ja wahnsinnig engagiert. Das haben wir zu Beginn des Gesprächs, darüber haben wir gesprochen. Du hast Spenden gesammelt zu Beginn des Krieges, medizinische Ausrüstung, sage ich jetzt, gesammelt. Es gibt hier in Dresden ein ukrainisches Haus, das ein großes, breites Kulturangebot hat, das eben die ukrainische Kultur vermittelt, aber auch für Geflüchtete, was sich zum Beispiel Sprachkurse anbietet. Da warst du auch sehr aktiv. Du warst, glaube ich, im Vorstand oder bist auch noch sehr aktiv. Wie merkst du so mit deinen Kräften? Wie kannst du mit denen haushalten?
Ja, also ich bin nicht mehr im Vorstand und ich arbeite auch nicht mehr in der Praxis, weil ich meine Weiterbildung mache. Es ist auch so, in Deutschland, um eine eigene Praxis zu eröffnen zum Beispiel, muss man 5-6 Jahre eine Weiterbildung machen für Facharzt und danach noch eine Prüfung bestehen für Facharzt. Und ich habe zwar 2 Jahre als Hausärztin in der Ukraine gearbeitet, aber es zählt nicht. Und jetzt seit März mache ich eine Autorinpause, damit ich ein neues Buch schreiben kann, weil ich bemerkt habe, dass ich nur eine Sache machen kann. Ich kann es nicht mehr so viele Sachen gleichzeitig machen. Es ist auch nicht so gut für unsere Familiendynamik, finde ich. Und ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Familie, also eigentlich die ganze Freizeit, die ich habe. Meine Tochter geht schon in die Schule und ich will es nicht verpassen. Deswegen glaube ich, muss runterkommen und mich verlangsamen. Und das ist meine Aufgabe für die nächste Zeit. Und ich will auch keine Superheldin sein. Ich glaube, das war natürlich spannend. Und ich hoffe, es hat auch ja, jemandem geholfen. Aber jetzt finde ich, höre ich damit auf.
Wie war das denn für dich? Wir hatten es schon angedeutet, du hast eben nicht nur einen ukrainischen, sondern auch einen jüdischen Hintergrund. Und du hattest quasi 2022 mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges diesen Schock. Und dann kam ein Jahr später mit dem 7. Oktober quasi der nächste Schock, der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Wie war das, um nochmal dieses Bild des Zugwindes aufzugreifen? Ist es dann quasi nochmal kälter für dich geworden?
Ja, ich dachte nur, noch was dazu. Warum ist die Welt so bescheuert? Warum braucht man noch einen Krieg? Und ich hatte auch Angst, weil als ich in Israel war, ich war zweimal in Israel, ich war relativ lang da, ich hatte immer ein Gefühl, das ist so sicher und jetzt habe ich es nicht mehr. Ich meine, nach diesem Massaker am 7. Oktober, das könnte ich mir gar nicht vorstellen.
Das heißt, Israel war vielleicht auch immer noch sowas wie ein Ort, wo man sagen könnte, da könnte man vielleicht irgendwann hin oder vielleicht auch Odessa könntest du vielleicht irgendwann wieder zurück, zum Beispiel, wenn man sagt, im Alter oder so will ich wieder woanders hinziehen oder keine Ahnung, irgendwann, wenn man sowas verändern möchte im Leben, sind jetzt diese Orte quasi für dich weggebrochen?
Ja, schon. Und wie gesagt, ich war ganz lang in Israel, fast ein halbes Jahr und ich hatte einen Freund von uns, er hat mit uns in Odessa studiert und er lebte in einem palästinischen Dorf und ich war auch da mit ihm und ich habe mit seiner Familie zusammen gegessen und meine israelische Angehörigen, also ich glaube, ich war 19 damals oder so und meine israelische Angehörigen, was machst du? Du darfst nicht nach Palästina reisen. Ich meine, warum nicht? Ich bin neugierig und sowas ist nicht mehr möglich. Und wir haben natürlich mit unseren Angehörigen aus Israel geredet und meine Mutter hat vorgeschlagen, ja, ihr könnt bei uns in Odessa wohnen. Sie haben, danke, gesagt, in Israel ist es doch besser. Die sind viel besser vorbereitet.
Du hast einmal gesagt, dass das 21. Jahrhundert oder in deinem Roman kommt dieser Satz vor, sei ein Knieschuss in die Identität. Was hast du damit gemeint und was bedeutet das für deine Identität?
Ich glaube, wir leben in so einer Welt, wo eine schwarz-weiße Identität nicht mehr möglich ist, weil fast jeder irgendwelche Migrationsgeschichte hat oder einfach komplizierte Familiengeschichte und man kann es nicht mehr nur so sagen, ich bin das und Punkt, weil wir alle so gemischt sind. Wir alle befinden uns irgendwie in so einer grauen Zone. Und zum Beispiel, also mein Buch habe ich auf 3 Sprachen geschrieben. Also ich habe auf Russisch angefangen, weil es meine Muttersprache ist. Und ab 2022 habe ich angefangen, auf Ukrainisch zu reden. Davor habe ich natürlich auch auf Ukrainisch geredet, aber nicht so immer. Und ich habe viel auf Ukrainisch gelesen, aber in Odessa vor meiner Migration war es nicht so üblich, leider. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann es probieren, auf Ukrainisch zu schreiben. Erstmal habe ich übersetzt, dann habe ich einfach angefangen, auf Ukrainisch zu schreiben und das war okay. Und ich dachte, es wäre ein Sachbuch. Dann habe ich umgeschrieben, aber es wurde schon übersetzt. Deswegen habe ich teilweise auf Deutsch umgeschrieben. Dann haben wir die ganze Zeit mit meiner Lektorin auf Deutsch redigiert. Dann habe ich zum Beispiel die Gedichte auf Deutsch geschrieben. Also das Buch ist wirklich auf 3 Sprachen geschrieben. Und ich glaube, das ist auch eine gute Metapher, wie eventuell gegenwärtige deutsche Literatur funktionieren würde, weil es so viele Menschen gerade mit Migrationsgeschichte kommen, die bilingual oder mehrsprachig wachsen. Ja, und das meine ich auch mit diesem Satz.
Mit dem Knieschuss in die Identität. Das heißt, wie würdest du deine Identität beschreiben?
Ja, ich würde schon sagen, ich gehöre zur Welt. Die Welt gehört zu mir. Ich will mich nicht in irgendwelche Schublade reinstecken. Ich brauche einfach viele Schubladen dann. Und deswegen muss ich schubladefrei sein.
Ich will noch ein Zitat aufgreifen, das in deinem Roman ganz, ganz vorne steht. In deinem Roman Zugwind, dem ist ein Zitat von Paul Celan vorangestellt, einem der bedeutendsten Lyriker. Er wurde in Tschernowitz geboren und das Zitat lautet, in der Luft, da bleibt deine Wurzel da, in der Luft. Irina, wo bleiben deine Wurzeln?
Ja, ich glaube auch in der Luft, aber es ist nicht schlimm. Dann kann ich ein bisschen fliegen. Fliegen, nicht fliehen, fliegen. Fliehen und fliegen. Also ich glaube, alles ist besser, als in der Erde zu sein.
Die Autorin und Ärztin Irina Fingerrohr, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Hartauer.